Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, guten Abend. Der beste deutsche Tennisspieler Alexander Zverev ist mit einer Niederlage ins letzte große Turnier des Jahres gestartet. Norwegen will wegen Corona nicht mehr Ausrichter sein der Handball-EM der Frauen und Japan und das Internationale Olympische Komitee legen einen Plan vor für Corona-konforme Sommerspiele. Das sind drei unserer Themen in dieser Sendung. Zunächst aber Fußball. In der Nations League will sich die deutsche Mannschaft morgen den Sieg in ihrer Gruppe und damit die Teilnahme am Finalturnier sichern. Dazu reicht beim Spiel in Sevilla gegen Spanien ein Unentschieden. Vor diesem Spiel hat die deutsche Mannschaft die Nachricht erreicht, dass beim letzten Gegner Ukraine weitere Corona-Infektionen aufgetreten sind. Unter anderem bei zwei Spielern, die am Samstag in Leipzig mit auf dem Platz standen. Mehr dazu von Martin Roschitz.
Die bislang bei allen 7 Corona-Länderspielen sichere DFB-Blase soll die Beteiligten vor Infektionen schützen. Umso mehr wunderte sich Bundestrainer Jogi Löw darüber, dass 2 in der Partie gegen Deutschland eingesetzte ukrainische Nationalspieler sowie ein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden.
Ich bin jetzt überrascht, ich meine, die Testungen Freitag und Samstag vorm Spiel waren ja alle Spieler irgendwie negativ.
Nachdem zuvor 4 Spieler und ein Betreuer der Ukraine positiv getestet worden waren. DFB-Mannschaftsarzt Tim Meyer hatte vor dem Spiel am Samstag in Leipzig aber Entwarnung gegeben.
Unser Arzt hat einfach auch uns nochmal versichert, dass wir keine Angst haben brauchen, weil wenn jemand an dem Tag negativ getestet ist, ist er nicht infektiös, also er kann jetzt irgendwie nicht andere anstecken. Von daher überrascht mich jetzt diese Meldung natürlich auch. Ich weiß nicht, was da in der Zwischenzeit passiert ist in den letzten 2-3 Tagen bei der Ukraine.
Die Leipziger Gesundheitsbehörden hatten am Samstag keine Teamquarantäne gegen die Ukraine verhängt, sondern nur weitere Testungen empfohlen. Vor dem Flug nach Spanien und nach der Ankunft in Sevilla wurde auch der deutsche Tross erneut getestet.
Wir versuchen uns strikt an die Regeln zu halten. Ich glaube, das haben wir jetzt schon mehrmals auch betont und hoffen, dass es auch so bleibt. Bislang waren wir sehr diszipliniert, das spürt man eigentlich auch in der Mannschaft.
Allerdings spürt man auch eine gewisse Verunsicherung bei den Spielern, die von der UEFA kreuz und quer durch europäische Risikogebiete geschickt werden.
Zum Tennis. Es ist das letzte große Turnier einer Saison, in der wegen Corona vieles anders war als sonst. Die French Open vom Frühsommer verlegt in den Herbst. Bei den US Open reihenweise Absagen besorgter Spielerinnen und Spieler. Wimbledon ganz ausgefallen. Bleibt das letzte große Turnier des Jahres, der Saisonabschluss der besten 8 Spieler der Weltrangliste in London, ohne Publikum, versteht sich. Mit dabei der deutsche Alexander Zverev und der hat sein erstes Gruppenspiel gerade eben verloren gegen den Russen Daniil Medvedev und das Ganze hat für uns beobachtet Ina Kast. Frau Kast, woran hat es denn gelegen?
Ja, also das war für mich wieder so ein Rückfall in das Jahr 2019, in das vergangene Jahr von Alexander Zverev. Wirklich enttäuschend, dass er die Form von Köln nicht mitnehmen konnte. Da hat er ja beide Turniere gewonnen, auch in Paris-Bercy hat er richtig gutes Tennis gezeigt. Aber das war heute einfach nichts. Vor allem der zweite Aufschlag war wieder das große Sorgenkind von Zverev. Symptomatisch dafür, im ersten Aufschlagspiel hat er 3 Doppelfehler in Serie serviert. Das ist im internationalen Herrentennis auf dem Niveau wirklich eine Seltenheit. Also große Baustelle, doch wieder der Aufschlag, obwohl er sich in den letzten Wochen stabilisiert hatte. Und dann ein weiteres großes Problem. Er hat dann vor allem im zweiten Satz sehr verunsichert gespielt, viel zu passiv, nicht aggressiv genug. Seine Vorhand war in den vergangenen Wochen so stark und da hat er viel zu wenig Druck ausüben können mit dieser Vorhand heute, sodass er folglich mit 3:6 und 4:6, also glatt in 2 Sätzen, gegen den Weltranglisten-Vierten aus Russland, Daniil Medvedev, verloren hat.
Ina Kast, vielen Dank. Und im anderen Spiel der Zverev-Gruppe hat der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic in 2 Sätzen gegen Diego Schwartzmann gewonnen. Damit vom Tennis zurück zum Fußball. Ein Spiel gegen einen stark von Corona betroffenen Gegner könnte der Grund gewesen sein für den Ausbruch bei der TSG Hoffenheim. Die hatte vorletzte Woche gegen den tschechischen Verein Liberec gespielt, der wegen vieler Infektionen im Grunde seinen ganzen Kader austauschen musste. Ob es wirklich einen Zusammenhang gibt, das ist unklar, aber fest steht, wenig später nahmen auch bei Hoffenheim die Fälle zu. Das Team ging in Quarantäne und die ist jetzt für die meisten Spieler wieder vorbei. Seit heute trainieren sie wieder zusammen. Julia Metzner berichtet.
Es ist der erste Schritt zurück in den Alltag und es ist ein positives Zeichen für die Fußball-Bundesliga. Mit der Rückkehr ins Mannschaftstraining wird die Austragung des Spiels gegen den VfB Stuttgart wieder wahrscheinlicher. 6 Spieler und 2 Betreuer waren positiv auf das Virus getestet worden. Sie bleiben vorerst in Quarantäne. Die übrigen Tests fielen erneut negativ aus. Außerdem wird mit Spannung die Rückkehr der Nationalspieler erwartet, die noch unterwegs sind. Darunter zum Beispiel der serbische Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic oder der armenische Torjäger Sargis Adamyan. Hat Hoffenheim vor dem Spiel 15 gesunde Spieler, wovon 9 Profis und ein Torwart sein müssen, findet die Partie gegen Stuttgart statt.
Weiter mit Corona. Norwegen bleibt konsequent. Nachdem der Fußballnationalmannschaft die Ausreise zu einem Spiel nach Rumänien verboten worden war, zieht sich Norwegen jetzt als Co-Gastgeber der Handball-Europameisterschaft der Frauen im Dezember zurück. Dazu Carsten Schmiester.
Leicht ist dem norwegischen Verband die Absage nicht gefallen, aber es habe keine Alternative gegeben, heißt es in einer Mitteilung. Danach hätte die Gesundheitsbehörde eine klare Bewertung abgegeben und die Regierung die entsprechende Forderung formuliert. Die Regierung in Oslo steht für einen harten Kurs im Kampf gegen Corona und hatte erst am Wochenende mit einem Ausreiseverbot für die Fußballnationalelf das Nations League-Match gegen Rumänien platzen lassen. Das späte No-Go für die Handball-EM der Frauen passte dieses Muster. Keine Kompromisse. Eigentlich waren 2 der 4 Vorrundengruppen, eine der beiden Hauptrundengruppen und alle Finalspiele in Trondheim geplant. Das deutsche Team sollte dort in der Vorrunde auf Norwegen, Polen und Rumänien treffen. Sollte, wird aber nicht. Jetzt gibt es noch 2 Möglichkeiten. Absage des Turniers oder die komplette Austragung beim bisherigen Co-Gastgeber Dänemark. Dort hieß es heute, der dänische Verband prüfe die Übernahme aller Spiele und habe den Europäischen Handballverband bereits um Übernahme möglicher Mehrkosten gebeten. Dazu würden auch Gespräche mit der dänischen Regierung geführt. Ergebnisse, vielleicht auch schon die Entscheidung, könne es bereits morgen geben.
Und auch die Handball-Weltmeisterschaft der Männer steht zur Diskussion. Und diese Diskussion verläuft unter anderem quer durch das deutsche Team. Torhüter Johannes Bitter ist nach jetzigem Stand für die Austragung der WM, die im Januar in Ägypten stattfinden soll. Voraussetzung dafür wäre eine sichere Bubble, sagte der Vorsitzende der Spielergewerkschaft Goal. Bitters Nationalmannschaftskollege Patrick Wienzek hingegen ist für eine Absage der WM.
Meine persönliche Meinung zählen würde, dann würde ich natürlich die WM nicht spielen. Also ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit und ich glaube, das vergessen leider einige Leute ganz schnell. Wir sind diejenigen, die auf der Platte stehen und wir werden leider in so Gesprächen nie eingeführt, ob es sinnvoll ist oder nicht.
Sollte die Handball-WM der Männer im Januar 2021 stattfinden, wäre sie der Auftakt in ein Jahr, das durch die diversen Corona-bedingten Verschiebungen zu einem Supersportjahr werden könnte, mit den Olympischen Sommerspielen in Tokio als Höhepunkt. Heute haben das Internationale Olympische Komitee und Gastgeber Japan gesagt, dass und wie sie ihre Pläne für Olympia und Paralympics durchziehen wollen. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
Wir können und werden diese Olympischen Spiele zu einem großen Symbol für Solidarität und Einheit der Menschen in der Welt machen. Hoffentlich dann in einer Nach-Corona-Zeit. Wie diese Spiele aussehen könnten, davon hat Japan in den vergangenen Wochen bereits einen ersten Eindruck gegeben. Zuschauer durften nur mit Maske in sich hineinjubeln oder mit falschen Plastikhänden klatschen. Ausländische Sportler, die kürzlich ausnahmsweise ins Land gelassen wurden, mussten sich mehrfach testen lassen und konnten sich nur in einer Art Sicherheitsblase bewegen. Ob das mit 11.000 Athleten und Athletinnen und deren Teams zu Olympia und mehr als 4.000 Teilnehmenden an den Paralympics zu schaffen ist, alles eine Frage der Vorbereitung, sagt IOC-Chef Bach. Wir packen wirklich einen großen Werkzeugkasten zusammen und werden alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen, sodass wir nächstes Jahr zu einem gewissen Zeitpunkt nur noch die richtigen Werkzeuge rausgreifen und einsetzen müssen, um sichere Spiele zu garantieren. Hört sich alles ganz einfach an. Doch zumindest im Internet schenkt längst nicht jeder den Worten Bachs Glauben, was vor allem an seiner Hightech-Schutzmaske liegt. So sicher, wie er vorgebe, fühle er sich offenbar in Japan nicht, so der Tenor. Sollte es bis zu den Spielen einen Impfstoff geben, sollten so viele Teilnehmer geimpft werden wie möglich, wünscht sich Bach. Wir wollen dann so viele ausländische Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie möglich überzeugen, sich impfen zu lassen. Eine Pflicht soll es aber nicht geben, so der IOC-Präsident. Viele Fragen, das machte Bach deutlich, seien noch offen. Man arbeite derzeit an einem Zeitplan, um dann, im nächsten Sommer hoffentlich, Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Aus Tokio Katrin Erdmann. Auf der Weltumsegelungsregatta Vendée Globe hat es der erste Teilnehmer nicht geschafft und musste aufgeben. Auf dem Boot des Franzosen Nicolas Trussel ist der Mast gebrochen. Danach machte er sich mit Motorunterstützung auf den Weg Richtung Kapverdische Inseln. Die Vendée Globe gilt als eine der härtesten Regatten der Welt. Mit dabei dieses Jahr gut 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Deutsche Boris Herrmann liegt nach gut einer Woche der Vendée Globe auf Platz 10. Das war Sportaktuell an diesem Montagabend. Ihnen einen schönen Abend noch und bis bald. Tschüss.